Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12:30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Einmal Langfinger, immer wieder Langfinger. Die Rückfallgefahr bei Diebstahl in der Schweiz ist hoch. Einmal hinter Gittern, weiterhin hinter Gittern. Der französische Milliardenbetrüger muss sich wegen seiner Spekulationsgeschäfte verantworten. Einmal ja, dann wieder nein. Ins Hin und Her zwischen Baumeistern und Gewerkschaften mischt sich nun auch die Politik ein. Eben erst totgesagt, jetzt kaum zu bremsen. Die Schweizer Demokraten geben gegen die Personenfreizügigkeit Vollgas. Und Regierungskoalition vor der Zerreißprobe. In Deutschland entzweit die Hessenwahl CDU und SPD ganz grundsätzlich. Wie die beiden Pole nun in Berlin noch zusammenarbeiten können, analysiert DRS Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Herbert Ming.
Fast 20% all jener, die wegen Diebstahls verurteilt werden, werden rückfällig. Das geht aus einer Analyse des Bundesamtes für Statistik hervor. Beim Handel mit Betäubungsmitteln liegt die Rückfallquote bei 11% und beim Fahren in angetrunkenem Zustand bei 10%. Die Analyse beruht auf Zahlen aus den Jahren 2002 und 2003. Berücksichtigt wurden sowohl Erwachsene wie Jugendliche. Als Rückfall gilt eine wiederholte Verurteilung innerhalb dreier Jahre. Die Staatsanwaltschaft in Paris eröffnet ein formelles Strafverfahren gegen den Börsenhändler, der mit seinen unkontrollierten Spekulationsgeschäften die Grossbank Société Générale um fast 5 Milliarden Euro gebracht haben soll. Das wurde soeben in Paris bekannt gegeben. Der 31-jährige Jérôme Kerviel bleibt in Haft. Aus Paris berichtet Philipp Scholkmann.
Fälschung, schwerer Vertrauensmissbrauch, Computermanipulation und versuchter Betrug – das sind die Delikte, die die Staatsanwaltschaft dem Börsenhändler vorwirft. Der zuständige Haftrichter entschied, dass er in Untersuchungshaft kommt. Zuvor war der Händler während 40 Stunden von den Finanzermittlern verhört worden. Er habe gestanden, umfangreiche Manipulationen vorgenommen zu haben, sagte der zuständige Staatsanwalt danach. Allerdings nicht, um sich persönlich zu bereichern, sondern um seinen Ruf als Börsenhändler zu verbessern und seinem Arbeitgeber mit seinen Spekulationen möglichst hohe Erträge einzubringen. Der Aktienkurs der Société Générale ging heute Vormittag an der Börse in Paris nochmal deutlich zurück. Dies nachdem die französische Regierung hatte durchblicken lassen, dass sie einem allfälligen Übernahmeversuch nicht tatenlos zusehen würde.
Nach dem knappen Ausgang der Landtagswahlen im deutschen Bundesland Hessen ist es weiterhin unklar, wie die künftige Regierung aussehen wird. Die CDU mit Ministerpräsident Koch musste einen Stimmenverlust von 12 Prozentpunkten hinnehmen, wurde aber trotzdem ganz knapp stärkste Partei. Durch den Einzug der Linkspartei reicht es aber weder der bisherigen Regierungskoalition aus CDU und FDP noch einer Koalition von SPD und Grünen zur absoluten Mehrheit. SPD-Spitzenkandidatin Andrea Ypsilanti lehnte am Morgen erneut eine große Koalition aus SPD und CDU, streckte ab, ebenso ein Zusammengehen mit der Linkspartei. Führende SPD-Politiker sprachen sich für eine Ampelkoalition der SPD mit FDP und Grünen aus. In Niedersachsen kündigte die CDU nach ihrem gestrigen Erfolg bei den Landtagswahlen an, sie werde zügig Koalitionsverhandlungen mit der FDP aufnehmen, ihrem bisherigen Regierungspartner. Das Anschlussabkommen der Schweiz mit der EU zu den Verträgen Schengen-Dublin kann Ende Februar in Kraft treten. Die EU-Staaten haben in Brüssel grünes Licht für die Ratifizierung seitens der EU gegeben. Damit könnten nun die praktischen Vorbereitungen für den Wegfall der Grenzkontrollen beginnen. Die Schweiz hatte die Verträge bereits 2006 ratifiziert. Der Bundesrat strebt eine Anbindung auf den 1. November an. Der Schweizerische Nationalfonds hat für die Forschung in der Schweiz für die nächsten 4 Jahre ein Budget von 2,6 Milliarden Franken. Er unterzeichnete eine Leistungsvereinbarung mit dem Bund für die Jahre 2008 bis 2011. Der Hauptbrocken des Geldes, nämlich 2,4 Milliarden Franken, sind für die Unterstützung der freien Forschung und die nationalen Forschungsprogramme reserviert. Und 276 Millionen Franken gehen an die nationalen Forschungsschwerpunkte. Bei der Auswertung der Forschungsgesuche und bei den Entscheiden über eine Finanzierung will der Nationalfonds zudem mehr Transparenz schaffen. Die Zürcher Hardbrücke ist in einem beklagenswerten Zustand. Die Stadt Zürich will deswegen umgehend Sanierungsmaßnahmen ergreifen, obwohl gegen entsprechende Pläne noch ein Rekurs vor Bundesgericht hängig ist. Stadtrat Martin Waser kündigte vor Medienvertretern an, dass die Tragpfeiler der Brücke dort, wo sie die SBB-Gleise überquere, sofort saniert würden. Das Sicherheitsrisiko sei zu groß. Wie es mit den übrigen Sanierungen weitergeht, ist noch nicht klar. Dass Lastwagen und Busse umgeleitet werden müssten, sieht Waser als allerletzte Möglichkeit. Einen Tag nach den schweren Ausschreitungen in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist die Armee aufmarschiert. Soldaten errichteten Straßensperren zwischen schiitischen Stadtvierteln in den südlichen Vororten und den vorwiegend von Christen bewohnten Gebieten. Die Zahl der Toten nach den gestrigen Schüssen gegen Demonstranten ist inzwischen auf 9 gestiegen. Laut Augenzeugen wurden die Demonstranten von Heckenschützen getötet. Sie hatten gegen Stromausfälle protestiert. Unter den Opfern waren Mitglieder der schiitischen Oppositionsbewegungen Hisbollah und Amal. Der libanesische Präsident Sanjura ordnete für heute Staatstrauer an. Nach langer Krankheit ist das Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche, Erzbischof Christodoulos, im Alter von 69 Jahren gestorben. In Griechenland wurde eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Ministerpräsident Karamanlis würdigte den Erzbischof als erleuchtete Persönlichkeit, die die Rolle der Orthodoxie weltweit gestärkt habe. In Großbritannien können Angestellte von 3 Großunternehmen die Zulassung zur Universität in Zukunft nach einer internen Ausbildung erwerben. Dies hat das Bildungsministerium entschieden mit der Begründung, man wolle Lücken zwischen schulischer und betrieblicher Hinführung zum Studium schließen und jungen Leuten mehr Chancen bieten. Als erstes der 3 Unternehmen will die Fastfood-Kette McDonald's im Februar mit der Ausbildung von Filialleiterinnen und Leitern beginnen. Die Gewerkschaft der Hochschulangestellten kritisiert die neue Möglichkeit, eine Uni-Zulassung zu erhalten. Sie sei zu schmalspurig.
12.37 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. Nachwehen in Deutschland. Am Tag nach der Ohrfeige für CDU-Populist Koch fragt man sich, nicht nur im Bundesland Hessen, wie weiter? Über das große Problem der Regierungskoalition in Berlin spricht Emmy Lehmann dann ausführlich mit unserer Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler um 13 Uhr. Die weiteren Themen: Stehlen statt kaufen, warum die hohe Rückfallquote bei Diebstahl ein Warnsignal für die ganze Gesellschaft ist. Bauen statt hauen, warum im Streit auf dem Bau jetzt bürgerliche Politiker mitreden und ausgerechnet den Gewerkschaften den Rücken stärken. Politisieren statt resignieren. Nach der Wahlschlappe melden sich die Schweizer Demokraten zurück und rüsten auf gegen die Personenfreizügigkeit. Und Macheten statt Kompromisse. In Kenia nimmt die Gewalt kein Ende. Es war ein Wahlkampf so hart wie selten. Und auch jetzt, nachdem er vorbei ist, lässt in Hessen die Anspannung nicht nach. Denn niemand weiß, wer künftig das Land regiert. Roland Koch, der Ministerpräsident, verfügt mit der CDU gerade über einen Vorsprung von 0,1%. Und für die erhoffte Koalition mit der FDP reicht das nicht. Links der Mitte dasselbe Bild, denn auch die SPD ist zu schwach, um, wie gewünscht, allein mit den Grünen zu regieren. Am Tag danach also viel Diskussionsstoff für die deutschen Parteien. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Strahlende Gesichter heute Morgen im Willy-Brandt-Haus. Die SPD feierte Andrea Ypsilanti, die Spitzenkandidatin, die Roland Koch das Fürchten beigebracht hatte. Dafür gab es einen Strauß roter Gerberas und viel Lob vom Chef.
Liebe Andrea, wir sind stolz auf die Art und Weise, wie du diesen Wahlkampf geführt hast und auf das, was du erreicht hast. Herzlichen Glückwunsch, toi 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 für Hessen.
Ein bisschen kann Kurt Beck das Ergebnis in Hessen auch sich selbst zugute halten. Er war es nämlich, der die SPD in den letzten Monaten wieder leicht nach links geführt hat. Dorthin, wo jetzt Andrea Ypsilanti mit dem Thema der sozialen Gerechtigkeit punkten konnte. Dieser Kurs, so hieß es heute bei der SPD, soll künftig in den Landtagswahlkämpfen konsequent weiterverfolgt werden, auch wenn, wie Hessen gezeigt hat, es den Sozialdemokraten trotzdem nicht gelungen ist, damit den Einzug der Linkspartei ins Parlament zu verhindern. Denn das bleibt bei aller Freude bei der SPD der größte Frust, dass es letztlich der Erfolg der Linkspartei war, der die erhoffte rot-grüne Regierung in Wiesbaden verhindert. Doch Andrea Ypsilanti gibt nicht auf. Sie setzt darauf, dass die FDP bei einer Ampelkoalition mitmacht und sie doch noch Ministerpräsidentin werden kann. Im Übrigen freut sich die SPD-Politikerin darüber, dass der zugespitzte Wahlkampf von Roland Koch gescheitert ist.
Die Partei, die Programmatik, der politische Stil hat gewonnen in Hessen. Und was wir jetzt daraus machen, das müssen wir sehen.
So argumentiert auch der noch amtierende Ministerpräsident Koch. Auch er ist heute zu seinen Parteigremien nach Berlin gereist. Aber zum Jubeln ist weder ihm noch seiner CDU zumute. 12% minus, das ist ein Absturz, der erst noch verkraftet werden muss. Vorderhand tröstet sich Roland Koch allerdings noch damit, dass er die SPD zumindest ganz knapp geschlagen hat. Auf die Frage, wie es in Hessen weitergeht, hat auch der CDU-Politiker im Moment keine Antwort. An eine große Koalition mit der SPD glaubt allerdings Koch so wenig wie Andrea Ypsilanti.
Dieses Ergebnis ist sehr schwierig. Ob das lösbar ist, weiß kein Mensch heute. Das gehört auch zur Demokratie, dass man das in Ruhe besprechen muss. Aber sicherlich hat die SPD ein Programm entwickelt, mit dem es ihr und uns nach menschlichem Ermessen sehr, sehr, sehr schwer fallen würde, zusammenzukommen. Und das hat die SPD-Vorsitzende ja auch schon gesagt. Diese Einschätzung teile ich. Eine große Koalition ist mit diesen Programmen fast nicht vorstellbar.
Bis zum Regierungswechsel bleibt ja auch noch etwas Zeit. Erst am 5. April soll der neue Ministerpräsident im Parlament vereidigt werden. Dass er dann wieder Roland Koch heißt, das scheint aus heutiger Sicht allerdings eher unwahrscheinlich.
Ursula Hürzeler, unsere Deutschland-Korrespondentin, analysiert die Lage in der Sendung noch ausführlicher als Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr bei Emil Lehmann. Diebe werden viel häufiger rückfällig als beispielsweise Sexualstraftäter. Zu diesem Schluss kommt also die Studie des Bundesamtes für Statistik. Das heißt, jeder fünfte Dieb tut es wieder. Bei Sexualdelinquenten sind es Einzelfälle. Pascal Krauthammer über mögliche Gründe.
Die Angst in der Bevölkerung ist groß. Die Angst nämlich, dass ein Gewalt- oder Sexualstraftäter als geheilt entlassen, dann trotzdem aber wieder rückfällig wird. Wie die neueste Studie des Bundesamtes für Statistik für die Jahre 2002 und 2003 nun aber zeigt, ist gerade die Rückfallgefahr bei diesen Gewalt- und Sexualstraftätern gering, trotz der vorgefassten Meinung in großen Teilen der Bevölkerung. Daniel Fink vom Bundesamt für Statistik.
Ganz eindeutig besteht da ein Missverhältnis. Es sieht so aus, dass bei physischer Gewalt die Rückfallrate bei rund 5% liegt, bei sexuellen Gewalt bei 1%. Und eindeutig ist es dort die Empörung über Einzelfälle, die eigentlich die Wahrnehmung diktiert.
Erläutert der Statistiker. Nach Erklärungen für die tiefe Rückfallgefahr gerade bei Sexualstraftätern sucht der grüne Nationalrat Daniel Fischer, Mitglied der Rechtskommission.
Es wurde ja immer suggeriert, die Zahl sei viel grösser. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass sehr viele Sexualstraftäter gar nicht mehr rauskommen aus dem Vollzug und dass auch die Therapien, die angewandt werden, greifen bei denen, die entlassen werden.
Während also nur gerade 1% aller Sexualstraftäter rückfällig wird, zeigt sich ein ganz anderes Bild beim Diebstahl. Erneut lange Finger kriegt nämlich jeder fünfte Dieb auch nach Verbüßung seiner Strafe wegen Diebstahls.
Es wird sicher im Zusammenhang stehen mit sozialen Unterschieden, mit Ausweglosigkeit, Verschuldungen, die dazu führen, dass eben da doch der Diebstahl weiterhin eine wichtige Rolle spielt.
Für Daniel Fink vom Bundesamt für Statistik ist die Rückfallgefahr bei Dieben alarmierend.
Ich würde sagen, es ist für die ganze Gesellschaft ein Warnsignal, es ist aber auch sicher für die Politik ein Warnsignal, dass zu große soziale Unterschiede, das Nichtbeachten von Sozialfällen oder die Betreuung von Sozialfällen eben dazu führt, dass ein gewisses Kriminalitätsaufkommen besteht, aber auch, dass dann eben Leute in diesen Karrieren verhangen oder drin stecken bleiben.
FDP-Nationalrätin Gabi Huber, die Präsidentin der Rechtskommission, will die Statistik ernst nehmen. Für sie hat die Rückfallgefahr beim Diebstahl aber in erster Linie mit dem Überangebot in unserer Konsumgesellschaft zu tun. Neue Gesetze seien da ein untaugliches Mittel. Um dem Problem beizukommen, ist Gabi Huber überzeugt. Sie setzt auf Eigenverantwortung und Erziehung außerhalb der Strafanstalten.
Die Eltern müssen ihre Kinder vorbereiten auf das enorme Konsumangebot und ihnen klar machen, dass einfach nicht alles zu haben ist. Da hat sicher auch die Schule ihren Beitrag zu leisten, aber die Hauptaufgabe sehe ich hier schon ganz früh im Elternhaus. Aber es ist schwierig und die Versuchung ist auch im Erwachsenenalter offensichtlich sehr groß.
Nach der Ablehnung des neuen Landesmantelvertrages durch den Baumeisterverband steht das Baugewerbe vor einem Scherbenhaufen. Die Gewerkschaften drohen mit Streiks, wenn die Arbeitgeber den ausgehandelten Kompromiss nachträglich nicht doch noch gutheißen. Die Vertreter des Baugewerbes im eidgenössischen Parlament schätzen die neue Situation unterschiedlich ein. Während die einen die eigene Verbandsspitze kritisieren, zeigt sich ein SVP-Ständerat sehr glücklich über den vertragslosen Zustand. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Natürlich hätte er als Unternehmer im Bauhauptgewerbe mit 170 Mitarbeitenden auch gerne ein besseres Verhandlungsergebnis gehabt, meint der Zürcher CVP-Nationalrat Urs Hani. Aber man sei auf Kompromisse angewiesen und deshalb habe er den ausgehandelten Vertrag mitgetragen. Für den Unmut der Gewerkschaften über den Präsidenten des Baumeisterverbandes Werner Messmer habe er ein gewisses Verständnis.
Unschön ist, wenn man von der Verbandsspitze her eine Lösung gefunden hat und dann unterstützt man die Haltung der eigenen Leute und nicht mehr das, was ausgehandelt worden ist. Das ist eher unschön.
Jetzt wäre es sehr schwer, noch eine Lösung unter den Sozialpartnern zu finden, ist Urs Hani überzeugt.
Ich kann mir zurzeit nicht vorstellen, dass neue Verhandlungen überhaupt aufgenommen werden könnten.
Und wenn überhaupt, dann werde sich zeigen müssen, ob der Präsident der Baumeister von der Gewerkschaftsseite noch als Verhandlungspartner akzeptiert werde.
Wenn das nicht der Fall ist, dann muss jemand anderer an den Tisch.
Auch FDP-Nationalrat Philipp Müller, Generalbauunternehmer aus dem Kanton Aargau, verwendet spontan einen Kraftausdruck, wenn er auf die verfahrene Situation angesprochen wird. Da seien auf beiden Seiten Fehler passiert, bilanziert er.
Ich meine, dass bei den Vorverhandlungen schon vieles schiefgelaufen ist, eventuell auch im persönlichen Bereich. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass die Gewerkschaften schon sehr früh mit klassenkämpferischen Tönen einiges an Geschirr zerbrochen haben und das lässt sich heute nur sehr schwer wieder in Ordnung bringen.
Die Zuspitzung des Konflikts komme zum denkbar dümmsten Zeitpunkt, ärgert sich Philipp Müller. In einem Jahr werde das Volk voraussichtlich über die Verlängerung und Ausdehnung der Personenfreizügigkeit abstimmen und da sei man auf die Unterstützung der Gewerkschaften angewiesen.
Wir haben natürlich hier einen Zusammenhang, zumindest aus der Sicht der Arbeitnehmer. Vertragsloser Zustand ist nicht unbedingt ein sicheres Polster, um der Freizügigkeit zuzustimmen.
Und deshalb appelliert Philipp Müller dringend an beide Verhandlungspartner, sich noch einmal an einen Tisch zu setzen.
Daher kann ich nicht verstehen, dass die Gewerkschaften sich einfach weigern und sagen, wir verhandeln nicht mehr. Das kann es nicht sein.
Das sieht SVP-Ständerat Thies Jenny, Bauunternehmer mit 250 Angestellten aus dem Kanton Glarus, ganz anders. Er ist mehr als zufrieden, dass die Vertragsverhandlungen geplatzt sind.
Ich persönlich bin sehr, sehr glücklich, weil der Kompromissvorschlag, der da uns aufgetischt wurde, der ist für uns nicht gut und untragbar.
Der Präsident des Baumeisterverbandes sei in den Verhandlungen mit den Gewerkschaften vielleicht ein bisschen weit gegangen, aber Fehler seien ihm keine vorzuwerfen, findet Thies Jenny.
Das Risiko, das wussten die Gewerkschaften, dass das ein Kompromissvorschlag der Rennleitung war, aber sie wussten, das Risiko, dass die Delegiertenversammlung das ablehnt, war vorhanden und sehr stark vorhanden.
Jetzt rät der Glarner Ständerat der Verbandsspitze, hart zu bleiben. Es gehe auch ohne Landesmantelvertrag, ist Jenny überzeugt.
Das Schlimmste ist natürlich, was diesen Sekretärinnen und Gewerkschaftsfunktionären passieren kann, dass man in zwei, drei Jahren feststellt, es geht auch mit dem vertragslosen Zustand sehr gut. Und ich bin heute bereit, jedem Mitarbeiter 5 Franken mehr pro Stunde zu bezahlen, wenn ich nur das Inkasso für diese Funktionäre nicht mehr betreiben muss.
Wie es nun weitergeht, ist offen. Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard will nun erst einmal beide Verhandlungspartner anhören, wie aus ihrem Departement verlautet.
Nach den eidgenössischen Wahlen im letzten Herbst schien das Schicksal der Schweizer Demokraten besiegelt. Mit Bernhard Hess wurde der letzte Nationalrat der Rechtsaußenpartei nicht wiedergewählt. Damals stellte Hess nicht bloß sein Amt als Zentralpräsident zur Verfügung, er kündigte gleichzeitig auch das Ende der Partei an. Heute, gut 3 Monate später, sieht die Welt am rechten Rand des politischen Spektrums aber schon wieder ganz anders aus. Bernhard Hess ist jetzt Geschäftsführer der Schweizer Demokraten. Und diese wollen mit einer randvollen Kampfkasse gegen die Weiterführung der Personenfreizügigkeit antreten. Peter Maurer.
Totgesagte leben länger. Aber beginnen wir doch von vorn. Bernhard Hess, der geknickte Schweizer Demokrat, sagt am 24. Oktober 07, 3 Tage nach seiner Nichtwiederwahl als Nationalrat:
Als Partei wird es die Schweizer Demokraten in diesem Sinne nicht mehr geben.
Die Zeit heilt alle Wunden, sagt man, auch die Rechten, und der gleiche Bernhard Hess erklärt auf den Tag genau 3 Monate später, am 24. Januar 08.
Die Schweizer Demokraten werden ganz sicher wiederum ein Referendum gegen die Weiterführung der Personenfreizügigkeit mit den EU-Staaten lancieren.
So schnell ändern sich die Zeiten und die politischen Meinungsäußerungen. Mittlerweile ist aus dem früheren frustrierten SD-Zentralpräsidenten Hess nämlich der neue dynamische SD-Geschäftsführer Hess geworden. Und die von ihm totgesagte Partei freut sich ganz offensichtlich des Lebens.
Ja, offensichtlich ist es tatsächlich so, dass die Schweizer Demokraten wie der Phönix aus der Asche wieder einmal aufstehen.
Und dies sogar mit einem beträchtlichen finanziellen Polster im Rücken. Das war nach der Wahlniederlage im letzten Herbst noch ganz anders. Da klaffte nämlich ein riesiges Loch in der Kasse der Schweizer Demokraten.
Und zwar waren das 50.000 Franken Schulden, aber wir waren unglaublich erstaunt, dass der Spendenfluss vor allem in der Weihnachtszeit sehr groß war. Und wir haben bereits jetzt wieder einen Überschuss von 50.000 Franken, den wir in einen Kampffonds gegen die Personenfreizügigkeit investieren können.
Eine volle Kriegskasse für das Referendum gegen die verhasste Weiterführung der Personenfreizügigkeit. Das letzte Wort dazu hat zwar die Delegiertenversammlung der Schweizer Demokraten im Sommer, aber Bernhard Hess ist überzeugt.
Dieses Referendum, das wird ganz sicher kommen, hier ist mit den Schweizer Demokraten wieder zu rechnen.
Solche Kampfparolen beeindrucken freilich den Politologen Georg Lutz überhaupt nicht. Im Gegenteil, für ihn steht fest, die Tage der Schweizer Demokraten sind gezählt.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es noch ein letztes Aufzucken jetzt ist und dass sie es nochmal versuchen, aber sie werden es schwierig haben, weil wenn sie alleine kommen, dann bin ich nicht sicher, ob sie die personellen Kapazitäten haben, ein Referendum durchzuziehen. Und wenn die SVP und die AUS das Referendum unterstützt, dann werden sie wahrscheinlich in der politischen Auseinandersetzung untergehen.
Von den gewaltigen Rädern der SVP-Maschine am rechten Rand zerdrückt werden. Bernhard Hess ist Bernhard Hess und nimmt's gelassen.
Gerade in der Frage der Personenfreizügigkeit dieses Referendums wird es da noch gigantische Diskussionen innerhalb der SVP geben zwischen dem nationalkonservativen Flügel und dem wirtschaftsliberalen. Davon können wir Schweizer Demokraten ganz sicher profitieren.
Totgesagte leben länger. Aber nicht im Fall der Schweizer Demokraten, meint Politologe Lutz.
Ich denke einfach, sie sind zu schwach.
Zu schwach und nach dem harten Referendumskampf die Luft schon wieder draußen.
Ja, ganz sicher nicht, weil es warten dann schon weitere Aufgaben auf uns. Zum Beispiel der Bundesrat will ja die Lex Koller gänzlich aufheben. Auch hier sind wir in den Startlöchern. Dann auch die Fragen Asylrechtsmissbrauch. Es wird möglicherweise wieder eine stärkere Zuwanderung geben aus dem Balkan. Die Arbeiten gehen uns ganz sicher nicht aus.
Sagt Bernhard Hess heute am 28. Januar 08. Ob der rechte Politiker diesmal Recht behalten wird, man wird sehen.
In Kenia nimmt die Gewalt kein Ende. Seit der umstrittenen Präsidentenwahl vor einem Monat sind wahrscheinlich über 750 Menschen getötet worden. Auch am Wochenende waren vor allem im zentralkenianischen Rift Valley bewaffnete Banden unterwegs. Sie wollen bisherige Gewalttaten rächen. In Kenia bekämpfen sich Kikuyu, die dem gleichen Stamm wie der offizielle Wahlsieger Kibaki angehören, und andere Volksgruppen, die Oppositionsführer Odinga unterstützen, bis aufs Blut. Alle bisherigen Vermittlungsversuche haben nichts gebracht. Afrika-Korrespondent Rudi Kühn.
Es sind Szenen brutaler Gewalt in Kenia, wie sie die Öffentlichkeit noch nie gesehen hat. Banden von Jugendlichen der Kikuyu-Volksgruppe zogen am Wochenende durch Nakuru und Naivasha und machten Angehörige der Luo- und Kalenjin-Volksgruppen mit Macheten und Knüppeln nieder. In den Slums vergewaltigten sie Frauen und zündeten Behausungen an, auch solche, in denen die Bewohner eingeschlossen waren. Auf gegen 90 Getötete beziffert die renommierte Zeitung East African Standard den Blutzoll der gezielten Gewalt allein an diesem Wochenende. Sie nehmen Rache für die Vertreibungen und Ermordungen von Kikuyus, haben marodierende Jugendliche den Medienvertretern gegenüber ausgesagt und geschworen, für jeden Kikuyu zwei oder drei Luos oder Kalenjins umzubringen. Als Reaktion auf die umstrittene Präsidentenwahl, deren Sieg Mwai Kibaki, ein Kikuyu, in höchst fragwürdiger Weise beansprucht, waren Anfangsjahr vor allem Kalenjin-Banden im Rift Valley, dem großen Grabenbruch, gegen dort ansässige Kikuyus vorgegangen. Sie hatten mehrere hundert von ihnen getötet und 200.000 in die Flucht getrieben. So auch Ann Joguna, eine Mutter von 6 Kindern aus dem Ort Mbiji in der Gegend, die Burnt Forest heißt. Im Messegelände von Nakuru sitzt Ann Joguna auf dem vom Regen aufgeweichten Boden und versucht, ihre mit Stoff zu Ballen gewickelten Habseligkeiten zu überwachen. Es herrscht ein riesiges Durcheinander, zu dem noch eine Predigerin mit schreiender Stimme beiträgt.
Who were the people who would attack?
Nandis.
And how did it happen?
He just came and started burning our houses.
In knappen Worten erzählt Anjoguna, wie Kalenjin-Krieger den Ort angegriffen und alle 2000 Kikuyus vertrieben hätten. Auch ihre Hütte hätten sie angezündet. Anjogunas Familie gehört zu den Ärmsten der Armen. Ihr Grundstück maß gerade mal 20 auf 20 Meter, Tiere besaß sie keine. Sie hat auch keine Verwandten im Kikuyu-Stammland der Central Province. Wohin sie nun gehen soll, weiß Ann nicht.
We be helped by the government, lad.
Where?
Anywhere.
The government forest.
Bisher hatte sie sich in Nakuru, in dem von Mauern umgebenen Messegelände, einigermaßen sicher fühlen können. Doch jetzt gehen auch hier und in anderen Orten Kenias ethnische Banden gewalttätig gegen Angehörige der anderen Volksgruppen vor. Auch in den Straßen Kisumus am Victoriasee, wo vor allem Luos zu Hause sind, sind heute wieder aufgebrachte Jugendliche unterwegs und zerstören erneut Geschäfte, wie Nachrichtenagenturen berichten. Die Polizei und die Sondereinheiten GSU haben ganz offensichtlich Mühe, der Gewalt ein Ende zu machen. Dabei ist es schwer zu beurteilen, ob sie von einer immer schneller drehenden Gewaltspirale überfordert sind oder ob es ihnen an klaren Einsatzbefehlen mangelt. Eine gewisse Hilflosigkeit kommt auch in den Worten von Kofi Annan zum Ausdruck, wenn er die religiösen Führer bittet, die Leute zum Frieden aufzurufen und anfügt, dass auch die religiösen Führer dies allein nicht zu erreichen vermögen.
We have also pleaded with the religious leaders to encourage the people to work with the leaders for peace. The leaders may not be able to do it alone. We all need to play our part.
In Kenia droht die Gewalt weiter zu eskalieren. Und es zeichnet sich das Schreckbild eines ethnischen Bürgerkriegs immer bedrohlicher ab, derweil die verantwortlichen Politiker in Nairobi sich in Schweigen hüllen.
Der ist Afrika-Korrespondent Rudi Küng.